Ich hoffe sehr, dass ich dieses Versprechen einhalten kann, dass wir hier in Hamburg wirklich keinen Schritt zurückgehen und dass wir an unserem Weg festhalten und all die Projekte, die wir auf den Weg gebracht haben, wirklich, wirklich auch in Zukunft sozusagen haben.
Hallo, ich bin Henrik Menken und begrüße euch zum Welcoming Out Podcast, der Plattform für alle queeren und nicht queeren Menschen, die mitreden möchten, wenn es um die Themen geht wie das Coming Out, queeres Leben, menschliches Miteinander und eben auch das Welcoming Out. Und Welcoming Out ist natürlich eine Wortschöpfung aus Welcome und Coming Out. Und Welcoming Out wiederum ist eine Initiative, eine gemeinnützige Initiative, die das klassische Coming Out eben umdreht. Nicht die queeren Menschen müssen einen oft angstbesetzten ersten Schritt machen, sondern das Umfeld. Menschen wie du und ich zeigen sich mit einem Symbol proaktiv verbündet und laden damit zu einem Coming Out ein. Welcoming Out ist damit also Initiative und Symbol zugleich. Und ich begrüße euch zur heutigen Episode, in der ich eine ganz besondere Gästin habe, die ich erstmal noch nicht vorstelle, sondern erstmal mit der Frage begrüße: Wann hattest du zuletzt einen Basketball in der Hand?
Gestern Abend.
Tatsächlich?
Ja, weil ich ihn wegräumen musste, weil er die Tür versperrt hat.
Und wer das sagt, ist nämlich nicht nur eine passionierte, professionelle Basketballspielerin, sondern ist Senatorin für Gleichstellung. Ich sage das mal ganz richtig, seit Mai 2025 Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg. Mariam Blumenthal. Hallo Mariam, schön, dass du da bist.
Hi, danke.
Finde ich richtig toll, dass du dir Zeit nimmst, weil du natürlich zusätzlich zu diesen, du bist Basketballspielerin, du bist Senatorin.
Ich war, ich muss korrigieren. Und auch nie so richtig professionell, aber schon sehr leistungsorientiert, ja.
Also im Herzen bist du doch noch Basketballspielerin. Ja, komm. Aber du bist noch was ganz, ganz Tolles, über was wir uns total freuen hier im Welcoming Out Podcast. Du bist nämlich Schirmherrin von Welcoming Out. Und deswegen gibt es einfach von mir mal einen riesengroßen Applaus dafür. Vielen, vielen Dank. Das ist toll. Bevor wir so loslegen, wir haben ein bisschen Zeit hier. Also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, macht euch einen Kaffee, macht euch einen Tee, holt euch das Wasser. Wir haben jetzt Zeit mit Hamburgs Gleichstellungssenatorin Mariam Blumenthal. Wir kennen uns schon von einem ganz tollen Panel-Talk. Deswegen darf ich Frau Senatorin auch duzen. Hallo Mariam nochmal. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Wer dich vielleicht nicht so kennt, man kann dich natürlich auch googeln, aber damit du so ein bisschen was wisst, du bist eben seit Mai 2025 Senatorin für Gleichstellung hier in Hamburg in der Bürgerschaft und warst davor auch Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft und warst da Sprecherin für Sport, berufliche Bildung sowie Schulpolitik und davor warst du in der Bezirksversammlung Wandsbek und warst dort parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und was habe ich denn noch so vorbereitet? Du bist Lehrerin. Du hast studiert und hast nach einer Station an einer Berufsschule in Schleswig-Holstein dann in Hamburg an einer Stadtteilschule unterrichtet. Was hast du unterrichtet?
Pädagogik und PGW, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft.
Ja, ist ja das ähnliche Feld wie dann in der Politik. Du bist 1985, das habe ich mal verraten, in Teheran, im Iran geboren. Bist dann aber 1987 mit den Eltern und deinem Bruder als Geflüchtete seid ihr nach Deutschland gekommen. Bist jetzt verheiratet und hast drei Kinder, ich glaube Söhne. Mhm. So viel kann man, glaube ich, verraten. Und bist aber gar nicht in Hamburg dann so richtig aufgewachsen, wie ich gelesen habe, sondern in Bad Schwartau, ne? Bei Lübeck.
In Bad Schwartau und auch ein bisschen in Nordrhein-Westfalen. Und dann war ich 13, als wir 1998 nach Hamburg gezogen sind, endgültig.
Dass du bist seit 1998 in Hamburg. Da habe ich angefangen zu studieren in Hamburg. Guck mal, haben wir so ein bisschen was gemeinsam. Und einmal noch mal zum Basketballspiel. Ne? Warst du aber trotzdem ganz schön erfolgreich in der zweiten Regionalliga gewesen. Was hast du genau gemacht im Basketballbereich?
Also alles. Ich habe ja relativ früh angefangen, Basketball zu spielen. Auch eher so zufällig, ehrlich gesagt. Ich sollte damals eine AG auffüllen für meinen Bruder, damit die AG an der Schule überhaupt stattfinden durfte. Und dann saß ich ewig auf der Bank. Das ist ehrlich gesagt, ist glaube ich, so diese Geschichte, wie ich zum Basketball kam, so ähnlich kam ich auch zur Politik. Und ich glaube, das zieht sich einfach so durch mein Leben. Es ist alles immer so ein bisschen Zufall und irgendwie, um jemanden anderen zu unterstützen. Und dann saß ich eine ganze Weile mal auf der Bank, habe mich tot gelangweilt an den Nachmittagen, wo diese AG stattfand und mein Bruder und seine Freunde dann an der Schule Basketball gespielt haben. Und irgendwann habe ich mir mal einen Ball in die Hand genommen und dachte, oh, irgendwie, also bringt das Spaß und irgendwie kann ich das. Und dann, ja, und so fing das dann an und ich war damals noch in Nordrhein-Westfalen, dann auch ziemlich früh.
Wo in Nordrhein-Westfalen? Ich bin im Sauerland geboren, das liegt ja in Nordrhein-Westfalen. Wo warst du da?
In der Nähe von Mönchengladbach in Viersen, genau. Und da war ich dann auch ziemlich schnell Teil der westdeutschen Basketballauswahl und dann zogen wir nach Hamburg und dann, dann durfte ich hier weiterspielen. Heute spielen meine Söhne Basketball. Das ist ganz schön, die zu begleiten.
Ja, ich wollte doch diesen Sportaspekt nicht unterschlagen, weil das finde ich schon besonders. Ja. Und guck mal, jetzt, du bist nicht durch Zufall Schirmherrin, aber ich könnte jetzt behaupten, durch Zufall hast du plötzlich Zeit und sitzt hier. Und wer weiß, was sich daraus ergibt, Mariam. Wir sind das neue Wetten, das Duo, ne, und moderieren das.
Vielleicht.
Weiß man ja noch nicht. Ne? Mariam, ich möchte dich.
Aber dann bin ich Thomas Gottschalk.
Ja, aber nicht mit anfassen.
Nein, aber auf jeden Fall, ich wäre dann eher, weil ich mich nicht anfassen lassen würde.
Ah, okay, sehr gut, sehr gute Wahl. Ne? Und dann bin ich Michelle Hunziker, weil ich auch teilweise...
Oh nee, die wäre ich auch gern, die ist so tough.
Ja, komm, können wir gleich noch drüber sprechen.
Ich glaube, wir brauchen zwei ganz neue Leute.
Finde auch, wir machen Mariam und Hendrik, oder? Mariam, schön, dass du da bist in einer Episode vom Welcoming Out Podcast. Und man kann ja ganz viel über dich googeln. Du bist hier als Senatorin in Hamburg, wo wir ja auch gerade im Studio der Uni Hamburg sitzen, ganz präsent, so in Hamburg, klar. Aber ich wäre ja nicht Hendrik Menken, ein absoluter Top-Moderator, ne, wenn ich nicht auch für dich lustige, vielleicht auch tiefgehende und vor allen Dingen für dich komplett unbekannte Entweder-Oder-Fragen vorbereitet hätte zum Vorstellen von Mariam Blumenthal, Senatorin für, ich sage einfach mal, Gleichstellungssenatorin von Hamburg. Bist du ready, Mariam?
Ja, und aber also ich bestätige, ich kenne das, ich weiß jetzt wirklich nicht, was kommt. Also,
das ist doch so, ne?
Ja, weil ich glaube, so ZuhörerInnen, die glauben dann, wir sagen es nur so, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was kommt. Ein bisschen habe ich Angst.
Nein, brauchst du nicht, es wird nett, aber das ist doch irgendwie jetzt, ihr draußen, wisst ja auch nicht, was kommt. Ich aber, los geht's, Mariam. Ja. Basketballspiel oder Bürgerschaftsdebatte?
Basketballspiel.
Tatsächlich?
Ja. Also kommt drauf an, wessen. Das Basketballspiel meiner Söhne immer. Vor allem, also ich, mein Herz blutet, wenn ich einen Termin habe, einen politischen, beruflichen Termin habe, egal wie spannend der ist und wie toll der ist. Es gibt so eine App, in der man Spiele, Punktspiele live verfolgen kann. Und meine Kolleginnen werden bestätigen, dass ich dann immer, egal wie wichtig der Termin ist, dann unterm Tisch versuche, heimlich noch mitzuverfolgen, Play by Play, wie das Spiel meiner Jungs läuft. Also wirklich, es gibt für mich nichts Schöneres als diesen Kindern, die ja nun echt einfach schon groß sind, aber denen beim Basketballspiel zuzugucken. Das geht immer vor. Ansonsten alle anderen Basketballspiele, da geht eine schöne Bürgerschaftsdebatte, die konstruktiv ist, die wirklich auch mit viel Leidenschaft geführt wird, die geht dann auf jeden Fall vor.
Aber jetzt weiß ich, was die alle im Bundestag am Handy immer machen. Die verfolgen da ihre Familienmitglieder beim Kochen, beim Rasenmähen oder die Kinder beim Basketballspielen.
Das ist wirklich nur der Punkt. Also ich finde, das ist so schön, wie die Basketball spielen und auch mit ihren Mannschaftskollegen, wie die Basketball spielen. Das ist so schön anzuschauen. Und das ist also einfach schön.
An dich als in Hamburg Lebende, ganz absolut, finde ich, das ist eine Muss-Frage für alle Hamburger. Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Ja, weil ich da also einfach, glaube ich, einen viel größeren Bezug zu habe. Also Elbe ist für mich immer ein bisschen weiter weg, aber die Alster, wir sind auch, also ich habe schon immer mit meinem Mann gerne auf den Alster-Kanälen, auf den Alsterwegen Kanu gefahren gerne und die Alster ist für mich einfach, auch die Binnenalster ist für mich wirklich so, ach, das ist Hamburg, ist für viele ja so Elbe und irgendwie große Schiffe und so, für mich ist es wirklich einfach Binnenalster mit Blick vielleicht auch noch dann aufs Rathaus, das ist für mich, da geht immer mein Herz auf. Also.
Was ja viele nicht wissen, wo ich eben schon Michelle Hunziker und Italien eingebracht habe, dass Hamburg mehr Brücken hat als Venedig. Das ist wirklich irre. Also wer vielleicht jetzt zuhört und mal in Venedig war, toller Ort, und man sieht ja eigentlich nur Kanäle und Brücken. Hamburg hat mehr Brücken. Wenn ihr wisst, wie viele Brücken es mehr sind, dann schreibt das in diese Podcast-Kommentare, wo auch immer ihr das könnt. Weiter geht's. Immer den Kompromiss suchen oder auch mal richtig laut werden?
Auch mal richtig laut werden.
Ja, das vermissen ja manche auch so in der Politik, glaube ich. Ne? Hamburger Frage. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Fischbrötchen.
Eine Nacht im 5-Sterne-Luxushotel in Dubai oder eine Woche Zelt mit Meerblick?
Eine Woche Zelt mit Meerblick auf jeden Fall.
Wo, welches Meer ist so dein Favorite?
Also ehrlich gesagt haben wir viele Jahre waren wir in den Sommerferien als Familie, also ich mit meiner jetzigen, also Kernfamilie, mein Mann und unseren Kindern, viele Jahre die Sommerferien durch, so ist das, als zwei Lehrkräfte konnten sich das erlauben, Zelten in Südfrankreich am Meer, sowohl Atlantik als auch Mittelmeer, beides sehr empfehlenswert, einfach runterkommen und dann wirklich auch nicht so einen Zeltplatz und Campingplatz mit viel Tamtam und viel irgendwie Unterhaltung, sondern wirklich einfach so Standard Pinienwald, Zelt aufbauen und dann 5 Wochen einfach nur Seele baumeln lassen und ja, wirklich, also so schön und ohne irgendein Gedöns und Quatsch auf dem Campingplatz und Action und Unterhaltung, sondern nur Pinienwald.
I can relate.
Zelt. Ja. Mega geil.
Finde ich gar nicht total. Wunderschöner Ort in Europa. Standardfrage, Kaffee oder Tee?
Leider Kaffee.
Ich auch.
Ja. Ich versuche umzuswitchen, es gelingt mir dann immer mal ein, zwei Tage.
Muss doch nicht.
Und ja.
Warum?
Ist gut, dass du das oder also, alle sagen, was, ja, du schaffst das. Und
sagst, also Rauchen ist schlimmer nicht. Als Kaffee.
Ja,
trinken,
aber
oder?
Genau, der Kaffeekonsum könnte schon ein bisschen weniger sein.
Bundes- oder Landespolitik?
Landespolitik.
Mhm. Süß oder salzig?
Süß.
Ja, oh, ich auch. Ich bin Sneaker oder High Heels?
Sneaker. Auf jeden Fall. Das spiegelt das jetzt nicht wieder hier heute. Aber ich bin wirklich die Senatorin mit Sneakers. Und es ist so witzig, weil als die Ernennung, also meine Ernennung oder der neue Senat sozusagen ja ernannt wurde vom Bürgermeister, haben mich diverse Leute auch aus der Senatsriege freundlich darauf hingewiesen.
Nein, aber es hatte doch...
Ja, weil alle damit gerechnet haben, dass ich mit meinen New Balance oder so komme oder mit meinem Basketball.
Aber es hat doch euer, will ich fast sagen, grünen Vater, Joschka Fischer, schon vorgemacht. In den 80er Jahren im Bundestag ist der doch mit Sneakern zur Vereidigung also, da gegangen.
Ja, das ist auch, also spannenderweise ist es ja auch beim, also muss man sagen, ist nicht so fair, muss ich sagen. Aber Männer mit irgendwie Sneakers und einem Anzug, da sagt man irgendwie smart. Bei der Frau gucken dann alle eher ein bisschen kritisch. Aber ich habe das durchgezogen und also das ist heute wirklich eine Ausnahme, das ist totaler Zufall. Und ich habe das wirklich durchgezogen und so, also was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass auch Hochschulpräsidenten teilweise mir dann nochmal zeigen, guck mal, gucken Sie mal, ich habe heute auch Sneakers an und so, um dann zu zeigen, so, wir sind alle auf einer und dann finden die sich irgendwie so, also irgendwie scheine ich da eine Tür geöffnet zu haben, wo die auch manchmal Lust haben, darüber zu reden mit mir.
Dass das immer noch Thema ist, was Frauen anhaben in der Politik, können wir auch noch drüber sprechen, das können wir eine extra Episode zu machen, ist ja unfassbar. Bei der CSD-Demo mitlaufen oder auf so einem CSD-Truck mitfahren?
Gemischt.
Mal rauf springen.
Ja, mal rauf und dann aber auch noch mal runter in die Menge. Oben ist auch immer schön Party und alle sind gut drauf, aber ich finde, dass in der Menge ist, ich bin auch so ein Demo-Mensch. Ich mag auch nicht vorne in der ersten Reihe bei Demonstrationen mitlaufen, wo irgendwie die Politriege läuft, sondern einfach wirklich rein ins Getümmel und die Stimmung mitkriegen.
Morgens Yoga oder abends auf dem Kiez hier in Hamburg feiern?
Oh. Eigentlich gar keins von beiden. Morgens ausschlafen und abends auch auf der Couch chillen. Das wäre doch noch viel schöner. Nein, wenn dann abends auf dem Kiez feiern, würde ich sagen.
Hamburg oder Berlin?
Hamburg. Also mein Herz öffnet sich immer mehr für Berlin, muss ich sagen. Je öfter ich auch beruflich nach Berlin muss und auch privat.
Ruft da doch die Bundespolitik?
Nee, das wirklich nicht. Aber also ich finde Berlin wirklich auch zum Teil sehr schön und ich kann dem immer mehr abgewinnen. Konnte ich früher tatsächlich gar nicht. Ganz früher kannte ich Berlin sowieso nur von Basketballturnieren. Aber ich bin immer so froh, wieder zurück in Hamburg zu sein. Also ich liebe Hamburg. Hamburg ist einfach meine große Liebe.
Letzte Frage. Instagram oder TikTok?
Insta.
Und damit nochmal herzlich willkommen, Marian Blumenthal, Senatorin für Gleichstellung hier in Hamburg und Schirmherrin hier von Welcoming Out. Herzlich willkommen im Nigelnagelneuen. Ihr seid in der ersten Staffel mit dabei, Welcoming Out Podcast. Ja, Marian, das Studio hier ist auch niegelnagelneu, die Mikrofone sind niegelnagelneu. Schön, dass du da bist. Wir sprechen ja, ich habe es ja so in der Top-Anmoderation gesagt, über die Themen Coming Out und eben auch das Welcoming Out und über queere Menschen. Und du bist eben Senatorin auch für Gleichstellung hier in der Hansestadt Hamburg. Und natürlich ist meine erste Hammerfrage klar, ne? Was machst du in deiner Funktion als Gleichstellungssenatorin aktiv für queere Menschen in Hamburg?
Ja, also jetzt muss man so ein bisschen, also ich gehe jetzt einmal darauf an, was sich aktiv macht, aber wir machen ja generell sehr viel im Hamburger Senat, ne? Wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem wir queere Menschen sehr stark adressieren, in meinen Augen auch im Vergleich im Übrigen zu anderen Bundesländern. Wir haben ja verschiedene Maßnahmen und Programme in der Vergangenheit auf den Weg gebracht, die ich jetzt selbstverständlich weiterführe und wo wir versuchen, sie natürlich auch weiterhin zu stärken. Während wir haben das ja jetzt alle mitbekommen, während die Bundesregierung zum Beispiel ihren Aktionsplan Queer Leben als im Grunde beendet erklärt, was wirklich schräg ist, wie kann sowas enden, halten wir sehr stark fest an unserem Aktionsplan Hamburg liebt, lebt. Das I ist in Klammern. Das ist
Hamburg liebt, lebt.
Liebt und lebt vielfältig. Fest natürlich, wo wir über 100 Maßnahmen integriert haben, und wir haben viele verschiedene Dinge wie, keine Ahnung, älter werden unterm Regenbogen, wir versuchen mit Beratungsstellen zu unterstützen und so weiter. Meine Behörde verantwortet ja im Grunde das Thema, aber was ich sehr aktiv selber gerade versuche zu erwirken oder noch ein Stück sozusagen einen Beitrag dazu zu leisten, ist vor allem den Querschnittsauftrag dahinter zu verstehen.
Querschnittsauftrag, was ist das denn?
Genau, also dass wir wirklich verstehen, dass dieses Thema nicht nur in meiner Behörde liegt und so, und die BWFG, das ist die Abkürzung meiner Behörde, die kümmert sich dann mal so um queeres Leben in Hamburg und auch um Gleichstellung von Frauen und ne, so Antidiskriminierung.
Das macht die Mariam.
Genau, das macht dann die Mariam, das passt doch ganz schön, ja. So, die kommt doch auch irgendwie so, also weiß man so, ne, das passt schon, so, und das macht die BWFG, sondern es geht mir vor allem darum, wirklich auch diese Jahre jetzt zu nutzen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Querschnittsaufgaben eben nicht nur als solche benannt werden in irgendwelchen Reden oder auch auf Papieren, sondern dass wir das wirklich leben.
Das heißt, also ich übersetze das mal, dass auch andere Behörden diese Ziele auch umsetzen.
Ja, genau, das monitoren wir sowieso und all das, aber es geht auch nicht nur ums Umsetzen. Das Umsetzen ist so, ja, wir schaffen Regularien, wir schaffen Maßnahmen, wir monitoren und so weiter, aber es geht vor allem darum, dieses Bewusstsein wirklich zu haben, weil überall da, wo wir das Bewusstsein haben, wo das wirklich auch verstanden wird, warum das wichtig ist, es wirklich als Querschnittaufgabe zu verstehen, da passiert dann auch mehr als das, was wir nur vorgeben. Weil dann einfach ein Bewusstsein und auch hoffentlich irgendwie ein intrinsisches Verständnis sozusagen dafür dann da ist, dass das notwendig ist, sich wirklich da mehr zu engagieren oder auch sensibler zu sein. Wir machen das durch diverse Dinge. Ich finde, ein spannendes Projekt ist zum Beispiel unser Projekt Diversynergy.
Diversynergy.
Wo es darum geht, Verwaltungspersonal zu sensibilisieren und wirklich in die Diversitätsthemen hineinzubringen und zu schulen und um auch mit den Kompetenzen, die sie benötigen, auszustatten. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir jetzt verschiedene Workshops angeboten haben für verschiedene Behörden und auch Bezirksämter und sich wirklich teilweise über 100 MitarbeiterInnen gemeldet haben und mitgemacht haben aus den jeweiligen Behörden und auch Bezirksämtern. Und das ist ein ganz, ganz starkes Zeichen dafür, dass das den Menschen dann doch in der Verwaltung wichtig ist und wir da nicht sozusagen an verschlossenen Türen klopfen, sondern sie wirklich sehr, sehr weit aufgehen, wenn wir da sind. Und daran möchte ich gerne weiterarbeiten, weil ich glaube, dass das eine ist, dass wir uns gegenseitig Regularien auflegen und auch mit Maßnahmen sozusagen uns verpflichten. Aber viel, viel wichtiger als das ist es wirklich, Begegnung zu schaffen, Verständnis zu schaffen und auch Fragen beantworten zu können und das Bewusstsein zu schaffen, dass es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur die Aufgabe der zuständigen Fachbehörde.
Ich will nochmal in diesem Bereich der Bürgerschaft, der Behörden bleiben, wo du dann gesagt hast, da müssen auch andere Behörden mitgehen. Und ich hatte das eingangs ja gefragt, was ist spannender, ne? Die Bürgerschaftsdebatte oder das Basketballspiel. Du hast gesagt, eine konstruktive Debatte in der Bürgerschaft ist auch gut. So mit Blick eben ja auch auf rechte Kräfte dort in der Bürgerschaft überhaupt. Es ist ja, sind ja nicht nur Bündnis 90 die Grünen dort drin und du kannst ja das alles so durchsetzen oder sozusagen oder so, das findet alles so statt, wie du es möchtest. Was sind da die größten Hürden bei diesen Themen, die du jetzt erstmal nicht in der gesellschaftlichen Ebene, da können wir gleich nochmal drauf sprechen, sondern bei KollegInnen, ne, aus diesem politischen Spektrum und auch in den Behörden erlebst?
Also auf politischer Ebene, glaube ich, sind die größten Hürden mit solchen Themen, also mit Themen, die zum Beispiel queere Menschen betreffen, Diskriminierungsthemen, auch Rassismus, ja, Gleichstellungsthemen als solches, mit diesen Themen durchzudringen, wo auf der anderen Seite auch wahnsinnig viele andere Themen politisch diskutiert werden. Also die Wichtigkeit sozusagen nicht runterreden zu lassen, nur in Anführungsstrichen, weil Kriege vorherrschen, weil irgendwie Inflation ein Thema ist, weil Armut ein Thema ist und so weiter, dass man sozusagen dagegen ankommt, die Themen nicht gegeneinander aufzuwiegen.
Also kein Whataboutism macht.
Kein Whataboutism zu machen, aber auch eben nicht zu sagen, ja, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Also es geht noch nicht mal nur um Whataboutism, sondern es geht wirklich um dieses Thema, haben wir nicht Wichtigeres gerade? Und gibt es nicht gerade wichtigere Themen? Und das ist etwas, da muss man immer gegen arbeiten, weil wir sehen es jetzt auch, ich hatte eben das Beispiel ja genannt mit dem Bundesaktionsplan, ja, Queer Leben, was als beendet erklärt wurde. Es geht vor allem darum zu sagen, nein, der Einsatz für queere Menschen, der ist nie beendet. Und es ist nie jetzt, ach, jetzt haben wir es genug gemacht, jetzt gehen wir mal zu einem anderen Thema, sondern das ist etwas, das ist ein Dauerauftrag. Und als solches müssen wir ihn auch verstehen und das ist einfach, es gehört zu unserem Alltag dazu, so. Genauso wie ich morgens aufstehe und irgendwie, keine Ahnung, ins Bad gehe oder Zähne putze oder frühstücke, es ist mein Alltag, ja, und der Kampf gegen Diskriminierung von Menschen ist ein Dauerauftrag.
Das finde ich ganz spannend, dass du das angibst von als Grund, es gibt doch auch noch andere Themen, aktuell ist doch was viel wichtiger, ne? Das finde ich ganz interessant. Gibt es solche Stimmen auch aus der eigenen Fraktion?
Nee, absolut nicht. Ich würde sagen, also in unserer Fraktion alle total, total straight in den Gleichstellungsthemen sowieso dabei. Also ich glaube, das liegt einfach so in der grünen DNA, dass das da gar kein Thema ist. Aber klar, trotzdem auch, wenn es am Ende darum geht, Gelder zu verteilen zum Beispiel, da werden Themen auch miteinander ausdiskutiert oder gegeneinander auch abgewogen, das ist total klar. Aber nie in der Sache und in der Thematik so nicht. Das erleben wir auch nicht in der Koalition, erlebe ich das auch von den Kollegen der SPD gar nicht. Das ist eher anders gelagert dann, aber das ist auf politischer Ebene, würde ich sagen, auch in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, die ich ja auch oft führe, ob es über Social Media ist, ob es im privaten Raum auch tatsächlich ist oder auch auf politischen Bühnen, wo auch immer ich bin, bei Veranstaltungen, ist es vor allem immer diese Frage, ja, das haben wir doch jetzt. Also da passiert doch schon genug.
Gucken wir mal auf diese gesellschaftliche Ebene, weil jetzt waren wir ein bisschen im Rathaus. Also alle, die uns zuhören und noch nie in Hamburg waren. Ich finde, das Hamburger Rathaus, das muss man sich mal angucken. Ja. Das ist wirklich optisch einfach auch wirklich der absolute Hammer. Ist irgendwie auf Holzpfählen gebaut vor hunderten von Jahren, man glaubt es.
Ist übrigens genauso lang, wie es hoch ist.
Ach was, also, ne? 11 Meter, ihr seht, das ist dieser Welcoming Out Podcast, ne? Der ist auch noch so ein kleiner History Guide hier. Schauen wir auf die Gesellschaft. Du bist Senatorin für Gleichstellung in Hamburg und aus deiner Sicht, wenn du jetzt auf Hamburg blickst, wie ist denn die Lage, wie würdest du die Lage von queeren Menschen in Hamburg beurteilen? Was hat sich verändert? Wie ist so die Situation?
Ja, also Hamburg ist ja in vielen Themen häufig so eine, wir hatten es ja irgendwann schon mal, ne, wir hatten vorhin auch schon über diesen Begriff diskutiert, eine Insel der Glückseligen.
Ist das denn so?
Ja, nein, ist es nicht so, aber in vielen Themen mehr als woanders, so kann man es vielleicht sagen. Ne? Wir stehen immer in vielen Themen sehr viel besser da, als es woanders ist. Aber nicht dauerhaft, sondern so gesamtgesellschaftliche Dynamiken, die kommen auch irgendwann in Hamburg an, immer ein bisschen später, als wir das sozusagen woanders beobachten oder so im Gesamten sozusagen bundesweit sehen. Und ich würde sagen, dass die Situation für queere Menschen, da beobachten wir genau das. Ich würde sagen, wir haben hier vergleichsweise eine sehr aufgeschlossene, sehr tolerante, sehr inklusiv denkende Gesellschaft in der Stadt, die sehr, sehr gewillt ist, diskriminierungsfrei zu leben, so oder eine diskriminierungsfreie Stadt mitzugestalten, so in der Breite. Und nichtsdestotrotz machen natürlich die gesamtgesellschaftlichen Dynamiken, und da kann man sich das einfach nicht schönreden, dass betrifft auch queere Menschen, Angriffe auf queere Menschen überall. Wenn wir sehen, im Bundestag wird diskutiert, dass die Regenbogenflagge nicht mehr gehisst werden darf und so weiter und das verbannt wird, dann ist das schon irgendwie auch ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Ne? Und wir haben jetzt im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, wir haben ja schon 2026, jetzt im Jahr 2024 haben wir beobachtet oder wissen wir, dass die Statistik uns zeigt, dass die Angriffe auf queere Menschen sich mehr als verdoppelt.
Mariam, du nimmst damit die Zahl der Beliebten und jetzt kommt ein Jingle. Rubrik Hendricks Number, fast vorweg, denn die habe ich vorbereitet. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mariam, wir sind hier wirklich, also das sind die gleichen Gedankenvibes wahrscheinlich.
Die Zahl habe ich gar nicht.
Denn die wollte ich dir ganz kurz mal vorlesen. 2024 sind nämlich queerfeindliche Straftaten in Hamburg um 52% gegenüber 2023 gestiegen. Das sagt das LKA Hamburg, also das Landeskriminalamt. Was ist denn deine persönliche oder was ist denn deine politische Antwort auf so eine Entwicklung hier in Hamburg? Weil du hast das gesagt, ich bin ganz klar, Insel der Glückseligkeit ist irgendwie noch ganz okay im Vergleich zu anderen Regionen. Aber man sieht, das ist ja eine riesengroße Zahl, 52% mehr Straftaten. Was ist deine Antwort darauf? Ja.
Genau, mehr als verdoppelt, und ich werde auch nicht müde, das wirklich überall zu benennen, auch wenn das natürlich ich auch im Grunde ja eine, also in zu der Gruppe der Mitverantwortlichen gehören, da irgendwie auch gegen vorzugehen. Aber ich finde, gerade jemand wie ich muss das immer überall benennen, dass es so ist. Und ich habe das im letzten Sommer in der Pride Week ohne Ende rauf und runter genauso kommuniziert, weil ich da fand, dass auch die Bühne unbedingt dafür genutzt werden musste, nicht nur zum Feiern, sondern eben auch wirklich auch Alarm zu schlagen. Die politische Antwort darauf, das ist wirklich schwer, Henrik, weil wir machen ja schon wirklich viel mit Maßnahmen und Programmen in der Stadt, und wir halten, auch ich als zuständige Fachsenatorin, versuche natürlich mit der Community, die Community ist jetzt ein bisschen schreck, den Communities, das ist ja auch eine sehr bunte Community, ja. Sozusagen mit den einzelnen Akteuren, die Anlaufstellen sind, die im Grunde Strukturen bieten, wo wir Stärke auch daraus ziehen können, ob es jetzt Beratungsstellen sind, ob es Aufklärungsangebote sind, Bildungsangebote sind und so weiter und Welcoming Out, genau, da versuche ich natürlich mit euch und den allen im Gespräch zu bleiben, finanzielle Förderung nicht abebben zu lassen. So, also so banal das jetzt auch klingt, aber in diesen Zeiten ist das wirklich ein Riesenkampf. Das kannst du mir echt glauben. Es ist wirklich ein Kampf. Haushaltslage ist total schwierig in den nächsten Jahren. Und für mich als Gleichstellungssenatorin ist total klar, dass ich keinen einzigen Euro kürzen möchte im Gleichstellungsbereich und nicht bei den Projekten für queeres Leben in Hamburg. Und daran festzuhalten, ich sag's heute, welches Datum haben wir heute? Das kannst du ja
vielleicht nachher. Ich glaube, den 26. Februar. Ja. 2026, wenn ihr das hört, sind wir schon so ein bisschen im guten Frühjahr schon. Genau.
Aber
also,
ich sage das heute und ich hoffe sehr, und daran werde ich mit allem, was ich, wie ich kann, auch dran arbeiten. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Versprechen einhalten kann, dass wir hier in Hamburg wirklich keinen Schritt zurückgehen und dass wir an unserem Weg festhalten und all die Projekte, die wir auf den Weg gebracht haben, wirklich, wirklich auch in Zukunft sozusagen haben. Nicht nur haben, sondern dass wir sie auch in Zukunft natürlich auch perspektivisch weiter stärken. Und dann geht es natürlich, ist die politische Antwort, wie in vielen, vielen, vielen Bereichen, wo wir genau mit ähnlichen Thematiken zu tun haben, ist es, wir müssen über Aufklärung und über Dialoge und über Begegnungen in der Stadt gehen und wirklich uns auch im Schulterschluss zusammenstellen und keinen Platz lassen für Diskriminierung, keinen Platz lassen für diese Angriffe und die Strukturen dazu stärken, dass wir eben vorbeugen. Wie wir haben unsere Polizei, die, muss man sagen, ich bin da ein bisschen stolz drauf als Hamburgerin, unsere Cops, die, ja, weil wir haben ja unsere Cops for You, die ja auch, finde ich immer ganz schön, weil wenn aus der queeren Szene Aktionen sind oder auch in der Pride Week, dann sind die immer am Start und sind immer.
Das heißt, das ist eine, dabei. Für alle, die es nicht wissen, eine Polizeieinheit sozusagen, die AnsprechpartnerInnen sind für queere Menschen, die Gewalt erlebt haben, Hass erlebt haben, das selbst schon in Anspruch genommen. Ich habe aber eine kurze Nachfrage. Natürlich machst du so einen Ausblick, aber ich habe jetzt viel rausgelesen, wir behalten das so bei. Ich verstehe das auch mit diesem finanziellen Topf vielleicht, aber müsste es nicht heißen, weil dieser immense Hass, diese Queerfeindlichkeit, die ich selber im vergangenen Jahr sehr stark erlebt habe. Ich stehe in einer Comedy-Rolle auf der Bühne und moderiere nicht nur so als Henrik Dinge, sondern zum Beispiel auch viele Pride-Veranstaltungen. Und da ist mir so ein massiver Hass entgegengeschwappt, vor allen Dingen auch auf TikTok. Ich muss auch gestehen, für alle, die das jetzt hören, das selber erleben, das macht ja auch persönlich was mit einem. Ja. Ich habe wirklich Angst bekommen und habe mich eben auch an die, wie heißen sie nochmal?
Ohne Hass, Meldeportal.
Nee, hier, die Cops, ja. Genau, so, mich auch dran gewandt. Müsste die Antwort nicht eigentlich heißen, wir packen da eine ganz riesengroße Schippe noch obendrauf und behalten es nicht nur bei, sondern wir haben jetzt noch 5 weitere Aktionsmaßnahmen.
Ich weiß nicht, ob es noch weitere Aktionsmaßnahmen braucht. Ich glaube, es braucht die Stärkung der bestehenden Aktionsmaßnahmen. Okay. Und das ist das, also ich glaube, das muss der Schlüssel sein. Wir müssen unsere Beratungsstrukturen weiter stärken. Wir haben ja gute Strukturen in der Stadt, ne, von denen ich auch der Meinung bin, dass sie eigentlich vieles abdecken von dem, was wir tatsächlich brauchen. Aber wir müssen sie natürlich nachhaltig sichern. Und sie dürfen eben nicht von Jahr zu Jahr irgendwie hoffen und bangen, ob sie noch bestehen können oder nicht, sondern es geht darum, sie wirklich auch langfristig und auch ihnen Planungssicherheit zu geben, sie langfristig auch abzusichern und sie weiter auch zu stärken und auszubauen, die bestehenden, weil ich bin von denen überzeugt, ich habe mir jetzt auch die letzten 10 Monate auch dafür genutzt, viele zu besuchen, mich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen, auszutauschen, zu schauen, was machen wir da eigentlich, wo gibt es da vielleicht auch noch Lücken. Wir haben gerade erst kürzlich im Ende des letzten Jahres ja unser Antidiskriminierungsbüro in Hamburg neu eröffnet, muss man sagen. Es ist jetzt ein horizontales Antidiskriminierungsbüro, wo es darum geht, mehrdimensionale Diskriminierungsperspektiven sozusagen einen Raum zu bieten und nicht nur zu sagen, ah, du wurdest jetzt irgendwie, ne, du wurdest jetzt, du hast jetzt queere Diskriminierung erlebt oder ne, irgendwelche, wie welche Form auch immer, da musst du dahin, du hast jetzt als Frau Diskriminierung erlebt, du gehst dahin und du hast jetzt als Migrantin irgendwie Rassismus erlebt, du gehst dahin. Was ist denn, wenn ich das alles in einem habe, ne, wenn es sozusagen auf diese Person gezielt ist. Und dadurch macht dieses horizontale Antidiskriminierungsbüro einfach so, so viel Sinn. Und es geht darum, da tatsächlich auch solche Strukturen langfristig abzusichern und weiter zu stärken. Und ich glaube, da werden wir, haben wir auch schon einen guten Weg eingeschlagen, auch als Koalition. Und ich hoffe und setze mich natürlich sehr stark dafür ein, dass wir das auch weiterhin tun.
Marianne Blumenthal, Hamburgs Gleichstellungssenatorin, bei uns zu Gast im Welcoming Out Podcast. Und du hast es jetzt schon so angesprochen. Und viele, die jetzt zuhören und als queere Menschen jetzt in Hamburg leben, also alle Grüße gehen raus an euch. Mariam, du hast das gerade schon so ein bisschen angerissen. Wenn ich jetzt als queere Person in Hamburg Diskriminierung erlebe, Hass erlebe, an welche Stellen kann ich mich ganz konkret wenden?
Also da gibt's einige. Du kannst natürlich dich an die Vertrauenspersonen der Polizei wenden, wenn du nicht grundsätzlich in die nächste Station sozusagen Polizeistelle gehen möchtest. Du kannst dich an verschiedene Beratungsangebote der Stadt richten, wie an das horizontale Antidiskriminierungsbüro. Wenn du im Netz Hass erlebst, dann gibt es das Meldeportal Ohne Hass. Wir haben aber auch so viele verschiedene Beratungsstellen in der Stadt, wie zum Beispiel das Magnus-Hirschfeld-Zentrum, an die man natürlich auch sich wenden kann und Beratung finden kann. Und ich glaube, dass also für jede sozusagen niedrigschwellig bis hin zu nicht so niedrigschwellig ist alles dabei. Und nicht jede queere Person erlebt ja auch dieselbe Art von Diskriminierung. Da gibt es ja auch sehr viele Unterschiede. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten und Anlaufstellen haben mit verschiedenen auch Schwerpunkten.
Super, danke. Ich glaube, da könnt ihr, wenn ihr das zuhört, ein bisschen was mitnehmen und googelt das sonst. Und kann ich auch nur persönlich sagen, macht das ruhig, ne? Traut euch, da sind immer Menschen, die euch zuhören. Genau, wir haben das ja so, ich habe es ein bisschen angerissen, du hast es ja selber auch gesagt, das große Thema gesellschaftlicher Rechtsruck mit natürlich der gewachsenen Queerfeindlichkeit. Du bist Politikerin, du bist selbst im Iran geboren und nach Deutschland gekommen. Wie aus deiner Sicht erreicht man denn noch, oder noch vielleicht, wie erreicht man denn die Bevölkerung noch als PolitikerIn? Weil ich finde, das ist so eine ganz zentrale Frage, wenn man sich so umschaut. Ich habe das eben angerissen, mir ist ein riesengroßer Hass auf TikTok sehr anonym entgegengeprasselt, der dann irgendwann sich nicht mehr anonym anfühlt. Das ist ja das. Und wir wissen das ja auch durch viele Desinformationskampagnen im Social-Media-Bereich. An dich als Politikerin, wurscht, ob du jetzt in Hamburg bist, ganz generell, was ist so deine Strategie, die Gesellschaft zu erreichen, zu sensibilisieren? Queerfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit. Wie erreicht man überhaupt noch die Menschen da draußen?
Ja, das ist eine wirklich richtig gute Frage, ja. Weil die Zeiten sind vorbei, in denen wir die Menschen freitags beim Wochenmarkt auf dem Infostand erreichen, auch wir aus der, wir PolitikerInnen. Ja. Diese Zeiten sind wirklich vorbei oder wo wir irgendwie eine Veranstaltung plakatieren und sagen, BürgerInnen-Sprechstunde, ich biete das morgen irgendwie nachmittags von 16 bis 17 Uhr an. Da kommen zwei Leute, ne? So, die man schon vorher dreimal gesehen hat, so ungefähr. Diese Zeiten sind wirklich vorbei oder beziehungsweise man kriegt da schon noch Menschen auch zu fassen und Gespräche, aber eben nicht die, die man sucht, ne? Und ich glaube, wir müssen da alle umdenken. Ich versuche es schon, habe es eigentlich schon eine ganze Weile, dass die Diskussion, um wirklich eine breite Masse an Menschen zu erreichen, wenn es wirklich in die Breite gehen soll, dann muss das heute, dann findet das einfach im Netz zum großen Teil statt. Und das muss man einfach nutzen. Und da muss man auch gegenhalten. Wenn du sagst, du hast so viel Hass bekommen über TikTok, dann ist das ehrlich gesagt der Auftrag für alle dieses Feld TikTok, weil das, also diese ganzen sozialen Medien verschwinden ja nicht nur, wenn wir sagen, ja, nee, da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Mhm. So, die Jugend ist da drin, die, also so viele Menschen bewegen sich täglich in den sozialen Medien, ob es TikTok, Instagram, was auch immer ist, ältere Generation noch, Facebook und X und was weiß ich, so, dann, das bleibt und das wird immer mehr vielleicht auch noch dazukommen, wie auch immer, aber es geht vor allem darum, diesen Raum nicht einfach nur den Antidemokraten zu überlassen, sondern da wirklich gegenzuhalten und auch wirklich diese Medien zu verstehen. Ich glaube, das ist sozusagen der erste Schritt. Wir müssen diese Medien verstehen, wir müssen die Algorithmen verstehen, wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann müssen wir wirklich auch ehrlich in den Medien kommunizieren, selber auch. Mhm. Und gegenhalten und eben mehr sein sozusagen und den Raum nicht einfach nur den anderen überlassen. Wir würden das auch niemals im Übrigen tun, wenn wir das Beispiel jetzt mal ins Real Life sozusagen, ich finde, das ist mittlerweile Real Life, ja, aber wenn wir es sozusagen ins Real Life als Beispiel nehmen, dann würden wir ja auch nie zulassen, dass du auf dem Wochenmarkt von 20 Leuten beschimpft und angegangen
wirst. Ich darf mal selber ergänzen, Mariam, das waren nicht nur Hasskommentare, das waren Morddrohungen, ne, ja, wo ich in einer Rolle dastehe und ich sage das mal einfach so, ne, ich habe einen Glitzersacko angehabt und habe, hier das T-Shirt, ja, ich habe What's Love Got to Do With It von Tina Turner gesungen in meiner Comedy-Rolle Ricardo M. Und das ist also, ist eigentlich gar nichts weiter passiert, als dass queere Menschen zu sehen waren und diese Symbole. Was mich interessiert, du hast gerade schon angedeutet, du hast ein paar Mal gesagt, du bist im Iran geboren und ihr seid als Geflüchtete nach Deutschland gekommen.
Ganz kurz, bitte. Ja, aber das Netz ist eben nicht nur der einzige Ort. Wir müssen trotzdem auch im sogenannten Real Life, ich finde ja mittlerweile passt es einfach nicht mehr, weil viele Menschen viel mehr Zeit in den sozialen Medien verbringen als irgendwo anders. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch Begegnungen schaffen, die sehr persönlich sind und echt sind und außerhalb von so einem Viereck, was man in der Hand hält, in technischem Gerät, ist und da so kann man die Menschen erreichen, aber wir müssen es eben auch machen und wir müssen auch nicht so abgehoben sein, auch ich als Politiker, ich frage mich im Übrigen ganz, ganz oft die Frage, welche Art von Senatorin möchte ich eigentlich sein, welcher Typ von Politikerin möchte ich eigentlich sein, verändere ich jetzt meine Sprache nur, weil ich Senatorin bin, verändere ich meine Schuhe, weil wir schon bei den Sneakers waren eben, nur weil ich jetzt Senatorin bin, darf ich gewisse Themen eigentlich nicht mehr ansprechen, darf ich mich eigentlich gar nicht mehr positionieren, wenn das nicht irgendwie mit 15 Ebenen vorher abgesprochen ist, und ich glaube, die Antwort darauf ist, doch, ich darf das. Und
ich muss also das, ich würde sogar sagen, das musst du, gerade wenn wir jetzt über das Thema queere Thematiken sprechen, queeres Leben und du bist Gleichstellungssenatorin. Ich glaube, alle, die uns zuhören gerade, können das bestätigen, dass wir das wollen, dass du Position beziehst. Und deswegen meine Frage an dich, weil ich habe das gerade jetzt zum dritten Mal gesagt, dass du im Iran geboren bist. Und
ich bin übrigens im Iran geboren.
Du bist im Iran geboren.
Ja, in Teheran sogar.
Genau.
In der Hauptstadt.
Und bist dann nach Deutschland gekommen. Was mich interessiert, vielleicht magst du es auch gar nicht beantworten, aber hast du selber aufgrund deiner Herkunft in Deutschland auch Diskriminierung erfahren?
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Also auch schon als ganz kleines Kind. Ich war ja knapp 3, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und so retrospektiv würde ich sagen, sind da auch Dinge passiert in meiner ganz frühen Kindheit, von denen ich so im Nachhinein denke, das war vielleicht alles gar nicht böse gemeint, wenn die ältere Dame an der Minimal, kennst du noch Minimal?
Nee. Nein? Ich bin ja nicht in Hamburg groß geworden.
Also nee, das ist auch nicht Hamburg. Nee. Gab's das nicht immer? Keine Ahnung. Minimal? Egal.
Ich kenne noch ihr Platz.
Ja, ihr Platz kenne ich
das
auch.
Das kenne ich noch.
Ihr Platz
kenne
ich, war so wie Butni. Ne?
Das war so wie Butni und das hatte immer so eine Kamillenblüte. Und das war immer toll. Ja, das war im Sauerland, wo ich groß geworden bin, war ihr Platz immer super. Ja.
Aber ich weiß noch, dass mir irgendwann mal, also das ist so die allererste Erfahrung, an die ich mich erinnern kann, ist, dass eine ältere Dame an der Kasse mir irgendwie ein 2-Mark-Stück in die Hand gedrückt hat und meiner Mutter gesagt hat, sie brauchen sich nicht schämen, das ist für ihre wunderschönen Ölaugen, irgendwie so, für ihre schönen Ölaugen. Sie brauchen sich nicht schämen, hat sie zu meiner Mutter gesagt. Und im Nachhinein denke ich mir, wow, also erstens, die Frau hat gedacht, also sie wollte, meine Mutter soll sich nicht schämen, also wahrscheinlich dachte sie, wir brauchen das oder wie auch immer, ne? Sie tut uns irgendwie einen Gefallen, wenn sie mir diese 2 Mark in die Hand drückt und dann denke ich mir, also ich glaube, Ölauge ist jetzt auch so ein Begriff, den würden wir heute vielleicht ein bisschen diskutieren.
Das ist ein diskriminierender Begriff.
Würden wir heute vielleicht anders diskutieren, genau.
Und das war, da war ich vielleicht 5 oder 4, an die Situation kann ich mich erinnern und dann zieht sich das durch mein ganzes Leben von sich extra, also wirklich VerwaltungsmitarbeiterInnen, die sich mit Absicht blöd stellen, weil sie meinen Nachnamen so schwer aussprechen können und dann so 5-mal stutzen, bevor sie den meinen Mädchennamen, ja, bevor sie den dann wirklich aussprechen.
Magst du den verraten, deinen Mädchennamen?
Ja, der wird mit GH beginnt er, weil es diesen Buchstaben R wirst du nie hinkriegen.
Ich versuch's mal, komm, mach mal.
Ja, ja. R, Rosemir.
Bitte wie?
Rosemir.
Rosemir.
Ja.
Oder?
Ja.
Rosemir.
Genau. Und Verwaltungsmitarbeiter, du kannst es einfach lesen, wie es da steht, ja. Wir haben es einfach übersetzt, GHA, bla, kannst du einfach runterlesen, aber die sich dann mit Absicht so, ne? Oder eine Grundschullehrerin, die mir am Ende der 4. Klasse oder meinen Eltern sagt, also ich sollte auf die Realschule maximal gehen. Ich sollte übrigens in der 2. Klasse eine Klasse überspringen, ne? Und in der 4. heißt es dann maximal auf die Realschule, weil das passt nicht. Das, man könnte mir ja nicht zu Hause helfen, bis hin zu wirklich. Ich weiß noch, ich hatte gerade frisch entbunden und dann ist mein Mann ganz langsam gefahren, weil wir das Baby aus dem Krankenhaus, wir sind vom Krankenhaus, ja, vom Krankenhaus nach Hause gefahren, in einer 30er-Zone. Und dann hat uns jemand überholt und dann habe ich das Fenster runtergezogen und habe zu ihm gesagt, wir dürfen hier doch nur 30 fahren. Und dann sagte er, zeig du mir erstmal deinen deutschen Pass, bevor ich mit dir weiterrede. Also durchgehend, ich kann so viele solcher Geschichten erzählen, davon gibt es wirklich sehr, sehr viele und es gibt schon auch einen Grund, warum ich so direkt meinen Mädchennamen abgelegt habe, als ich geheiratet habe und nicht mal als Oberfeministin der Nation, glaube ich, nicht mal ansatzweise mit meinem Mann die Diskussion eingegangen bin, ob er vielleicht meinen Namen annehmen würde, weil ich wirklich einfach diese Diskriminierung loswerden, diesen Diskriminierungstrigger irgendwie loswerden wollte. Im Nachhinein denke ich, ja, ich habe ja sehr jung geheiratet, ne? Jetzt heute würde ich es vielleicht auch anders machen, erst recht so. Aber damals war ich so belastet mit den Diskriminierungserfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich erlebe es auch bei meinem Bruder, ich erlebe das bei meiner Mutter. Ich muss, also meiner Mutter hörst du das auch an, dass sie auch in einem anderen Land und mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist.
Weil sie einen Akzent hat.
Sie hat einen Akzent und ja, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache und die Artikel sind auch schwer und so wann und dann kommst du mit dem und den und so. Also es wird ja immer komplizierter. Und wenn du mit ihr unterwegs bist und sie fragt irgendwo in einem Laden etwas oder sie kommuniziert mit irgendwem, ja, wenn wir unterwegs sind, wie Menschen auf sie teilweise reagieren, das ist kaum auszuhalten. Und ich stehe dann immer daneben und denke, wow, also ich lebe ja in so einer Bubble, ich arbeite einfach viel. In meiner Arbeitswelt diskriminiert mich jetzt so direkt niemand, vielleicht indirekt schon, ja, würde ich auch behaupten, indirekt passiert das immer noch. Ich war auch schon mal bei einer Veranstaltung mit meinen Mitarbeiterinnen, ja, 2 Frauen aus meiner Behörde. Ja. Und dann hat der Kollege mir die Jacke in die Hand gedrückt, den Mantel. So, kann ich gerne annehmen, ich muss nur gleich auf die Bühne und was sagen. Ja, weil der dachte, ich sei die Mitarbeiterin dort, die für die Getränke und die Jacken zuständig ist. Also, ja.
Also, Mariam, hast du ganz viele für unsere HörerInnen einen Lebensrat? Ich finde, so eine Diskriminierungserfahrung kann man ja, ich versuche das einfach mal zu sagen, abstrahieren auf verschiedene Dinge. Du hast sie erlebt aufgrund deiner iranischen Herkunft. Viele erleben sie durch, aufgrund ihres äußeren Zustandes, sage ich mal, ihres Looks und was auch immer, oder ihrer sexuellen Identität. Hast du einen Rat, wie man damit so umgeht, dass man gut durchs Leben kommt?
Ja, sich unbedingt Verbündete suchen. Also Menschen suchen, die Ähnliches erlebt haben oder erleben, um sich gegenseitig zu stärken. Ich mache die Erfahrung, es ist immer schön, Allies um sich herum zu haben, die vielleicht diese Art von Diskriminierung gar nicht fühlen, aber an der Seite von einem stehen. Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, mich ganz persönlich stärkt am meisten, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen, um das Gefühl zu haben, ich bin da nicht alleine und gemeinsam die Kraft der vielen sozusagen sich dadurch auch irgendwie stärken und aufrichten zu lassen. Ich finde es immer, immer schön und es berührt meine Seele und es stärkt mich auch ganz doll innerlich, wenn ich Menschen, die so gar nicht von meinen mit meinen Themen befasst sind, persönlich betroffen sind, trotzdem mir zeigen, sie sehen das und sie stehen an meiner Seite und mir zusprechen und ich immer denke, das ist so solidarisch und das ist so schön, aber die Momente, die mich wirklich innerlich sehr stärken, ist mit LeidensgenossInnen sich zusammenzutun und die Erfahrungen gegenseitig auszutauschen und von den Erfahrungen gegenseitig auch etwas zu lernen und so und sich gegenseitig zu sagen, so ey, wir sind so viele, wir müssen uns das gar nicht geben, wir müssen das gar nicht so mitmachen und wir können uns dagegen wehren und sich gegenseitig zu stärken und zu sagen, so. Und damit meine ich gar nicht nur Menschen, die genauso wie ich einen iranischen Hintergrund haben oder einen migrantischen Migrationshintergrund haben, einen sichtbaren oder wie auch immer oder irgendwie schwarze Haare haben, sondern es tut mir auch gut, mich mit anderen von Diskriminierung betroffenen Personen, ja, ob es queere Menschen sind, ob es auch schwarze Menschen sind, die nochmal eine ganz andere Art von Rassismus erleben als ich zum Beispiel, ja, oder ob es auch SeniorInnen sind, die teilweise mir erzählen, wie sie Altersdiskriminierung erfahren und wir unsere Diskriminierungserfahrungen miteinander teilen. Das gibt mir so viel Stärke, weil am Ende für mich immer sichtbar wird, dass das, wogegen wir ankämpfen oder das, was uns diskriminiert, das ist dasselbe. Es ist, also das, was du erlebt hast im Netz, das ist kein anderer Endgegner als dem ich auch ausgesetzt bin. Und in meinen Augen ist es wirklich das System, dieses patriarchal geprägte System, in dem wir leben. Und deswegen ärgert es mich so dermaßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn Menschen, Frauen von Feminismus reden und ihn nicht intersektional denken. Ich kriege jedes Mal so eine Krawatte, weil ich dann jedes Mal denke, du hast es gar nicht verstanden. Also du kämpfst für dich, damit dein Partner die Spülmaschine genauso oft ausräumt wie du. Aber du hast das System dahinter nicht verstanden. Und das System dahinter ist das System, in dem wir leben. Dieses hart patriarchale System, was alles an Minderheiten, Frauen, alles, was nicht in dieses Bro-System sozusagen passt, erstmal partout sozusagen nachrangig sozusagen bewertet. Und wenn wir uns, die wir gegen dieses System eigentlich ansteuern, einfach mal zusammentäten, dann wäre das die Kraft der sowas von vielen und dieses System würde so nicht Bestand haben können. Aber leider passiert das viel zu wenig.
Machen wir ein bisschen mit dem Podcast. Also wenn ihr diese Botschaft in die Welt bringen wollt, dann teilt einfach diese Folge mit einem Link. Schickt die der Oma, der Nachbarin, dem Chef, der besten Freundin und so weiter. Bist du denn mal in diesem Bro-System, was du gerade gesagt hast, bist du denn da mal eine Straight Ally gewesen oder bist es von jemandem, der sein Coming oder ihr Coming Out hatte?
Ja.
Wie hat sich das angefühlt für dich und wie war das?
Also ich kann das auch einfach erzählen, was mein sehr persönlichster und berührendster Ally-Moment sozusagen war, ist für meinen eigenen Cousin gewesen. Und nun weiß jeder, aus welchem Land wir, ich komme übrigens aus dem Iran.
Hat mir noch gar nicht gesagt, wenn sich HörerInnen fragen sollte, wo Mariam Winter geboren ist.
Im Iran.
Ach was.
Und im Iran haben wir ja eine sehr schwierige politische Situation und ein Regime, das ja ein islamistisches ist. Klammer auf, kein islamisches, ein islamistisches, ja, das ist ein großer Unterschied. Und in diesem System lebte viele, viele Jahre mein schwuler Cousin in einer Familie, die große Angst vor dem Regime hat und hatte immer schon. Und mittlerweile lebt er in den USA, ist wirklich, also ich liebe den über alles. Und
Ich habe immer schon gesagt, ich glaube, du bist schwul zu ihm, wo er ehrlich gesagt noch immer mir weismachen wollte, es ist nicht so, er ist 5 Jahre älter als ich. Ich glaube, das erste Mal habe ich ihm das gesagt, als ich 9 war. Und ich hatte immer ein ganz, ganz gutes, inniges Verhältnis zu ihm. Und ich weiß noch, dass ich, als ich 16 war, einen riesen, riesengroßen Streit mit meiner Tante und meiner Oma deswegen hatte, weil ich ihm zur Seite gesprungen bin und im Grunde mit ihm zusammen, sein Coming Out, das war jetzt nicht dieser eine Moment, aber mit ihm zusammen im Grunde ihn da durchbegleitet habe in meinen Sommerferien, als ich im Iran war. Und in echt ich auch gemerkt habe, dass die alle gar nicht so hart sein wollen, aber Angst haben, Angst vor dem Regime und Angst vor seiner Zukunft in diesem Land, weswegen er im Übrigen heute ja nicht mehr dort lebt, sondern dann über die Türkei erstmal und dann aber jetzt heute in den USA lebt. Und das war für mich so mein sehr persönlichster Ally-Moment, wo für mich total klein war, lass mich, ich bin deine Jeanne d'Arc, ich kämpfe das für dich durch bei unserer Familie, ich bin in 3 Wochen wieder weg. So
ja, aber Mariam, danke fürs Teilen, das ist ein ganz persönlicher Moment und das vielleicht können das jetzt Straight Allies, die das hören, auch nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Wir reden hier über das Thema Coming Out, Welcoming Out. Und es gibt wieder eine fantastische, vielleicht auch ganz lustige Rubrik, die heißt nämlich hier im Welcoming Out Podcast, Mariam hat ihr Nicht-Coming Out. Und das habe ich dir allerdings vorher so ein bisschen gesagt, hier was zu überlegen. Also ich will dich ja hier nicht zum Coming Out zwingen. Aber ich finde, wenn wir schon so sprechen, verrat uns doch mal so ein ganz geheimes Laster, eine komische Angewohnheit, wo du vielleicht sagst, es ist irgendwie ein bisschen schräg, aber dann gucken wir gleich mal alle drauf und denken wahrscheinlich, nee, es ist völlig okay. Verrat uns mal irgendwas, was du noch nie jemandem zuvor verraten hast, was du so machst.
Ja, das ist, also es gibt nichts, was ich noch nie jemandem verraten habe. Also ich glaube, ich kann sehr schwer Dinge immer nur für mich behalten, wenn sie mir so richtig auf der Seele brennen. Dann muss ich immer gleich alle anrufen und irgendwie unbedingt jemanden suchen, mit dem ich darüber reden kann. Es gibt nichts, was wirklich niemand von mir über mich weiß, aber vielleicht eine ganz schräge Angewohnheit ist, glaube ich, dass ich Sprachen durcheinander bringe. Also, dass ich, nein, ich bringe die nicht durcheinander, aber ich switche sozusagen Dinge aus meiner Muttersprache rein in die deutsche Sprache, Redewendungen und Sprichwörter, die so gar keinen Sinn machen.
Da hätten wir natürlich alle und, jetzt gerne mal ein Beispiel.
Ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel sage ich sowas wie im Iranischen, ja, im Farsi gibt es so eine Redewendung. Also kennst du diese Redewendung, ich küsse dein Auge?
Nicht wirklich,
nein. Nein, okay, das benutzen jetzt die Jugendlichen ganz viel, so ich küsse dein Auge. So. Das ist, so, das
jetzt hast du mich natürlich geoutet, nein. Dass ich nicht mein Jugendlicher
alles
bin.
Alles gut.
Ist ja jetzt natürlich nein, damit aber, raus, ne?
Nein, du bist, glaube ich, einfach nur ein sehr anderer Jugendlicher.
Oh, sehr charmant ausgedrückt. Fishing for Compliments hier.
Für mich geklappt. Genau, aber im Iranischen gibt es, also das heißt sowas wie, sowas ähnliches, also dieses Küss dein Auge gibt es bei uns auch, aber, ja. Aber wir sagen zum Beispiel sowas wie, ich möchte deine Leber essen und drücken.
Wie bitte? Ja. Ich möchte deine Leber essen.
Das hat nichts Kannibalistisches, sondern es drückt einfach nur große Zuneigung und Liebe aus. Mhm. Und wenn ich sowas übersetze und plötzlich so aus dem Nichts sage, oh, ich möchte deine Leber essen, dann gucken mich die Leute einfach an, als ob ich von einem anderen Stern komme und aber es kommt so aus mir raus.
Es könnte allerdings bei einem politischen Gegner vielleicht mal angebracht sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Damit.
Ach, da ist es nett. Ah, okay.
Ja, ich sage dir, dass ich dich
dir ganz nah sein möchte.
Toll finde, dass ich deine Leber esse. Also näher geht's ja gar nicht als deine Leber in mir drin.
Wie klingt das denn? Sprache heißt Farsi, ja? Wie klingt das denn im Original?
Ja, also die Redewendung heißt Jigarito Bukhuram. Jigar heißt Leber, Bukhuram heißt esse ich, ja? Ich möchte deine Leber essen. Und das ist, also als Beispiel. Und ich mache sowas ganz oft. Und Und ich habe auch nie so dann die Gelegenheit, das in dem Moment richtig gut einzuordnen. Und dann bleibt es oft in der Luft hängen, dass ich einfach wahrscheinlich nur komisch bin.
Ich finde, das ist ein, Mariam, ein wunderbares Nicht.
Aber so
drücke
ich dann das aus, weil ich, also ich spreche in allen Sprachen so, wie ich fühle. Ja. Und dann fühle ich dieses eine und dann, und ich, und übrigens umgekehrt auch. Also ich übersetze, benutze dann plötzlich deutsche Sprichwörter oder Redewendungen im Farsi, wenn ich mit meiner Mutter rede. Es macht gar keinen Sinn für sie, was ich da sage, aber ich ziehe das durch.
Ich finde, das ist ein wunderbares Nicht-Coming-Out hier im Welcoming-Out-Podcast.
Also wenn ich was Komisches sage, dann wissen das ab jetzt alle einzuordnen.
Ja, finde ich gut. Denn
nicht, weil ich irgendwie komisch drauf bin heute, sondern es gehört zur Sprache.
Da kann ich das nächste Mal mit umgehen, wenn wir uns treffen, für vielleicht eine zweite Folge dieses Podcasts, wenn du sagst, Hendrik, ich möchte deine Leber essen. Und damit sind wir fast am Ende dieser Podcast-Folge. Aber auch für dich, liebe Mariam, habe ich natürlich eine Rubrik vorbereitet, die heißt Hendriks Sätze beenden. Und auch die weißt du nicht. Mariam, are you ready?
Ja.
Wenn ich morgen Bundeskanzlerin wäre, würde ich als allererstes?
Boah, man denkt, diese Frage habe ich wahrscheinlich schon tausendmal bekommen, aber ist nicht so. Nein, dann würde ich als allererstes die AfD verbieten.
Ist eine Möglichkeit, sag ich da mal ganz neutral zu. Mein bestes Argument gegen Queerfeindlichkeit ist...
Liebe.
Auf den Punkt gebracht. Eine Gesellschaft profitiert von Diversität, weil?
Weil es sonst keine Gesellschaft wäre.
Heterosexuelle und queere Menschen haben eines gemeinsam, und zwar?
Sie sind Mensch.
Queere Menschen können positiv in die Zukunft blicken, weil?
Weil es immer Allies wie mich gibt, die sich dafür einsetzen, dass sie positiv in die Zukunft blicken dürfen.
Sagt Mariam Blumenthal, Senatorin für Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg. Heute mein und meine und eure Gästin in dieser Folge des Welcoming Out Podcasts. Vielen, vielen Dank, Mariam. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. So ist der Satz richtig. Vielen, vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge im großen, weiten Internet und spread the word, was Welcoming Out bedeutet. Folgt Welcoming Out zum Beispiel bei Instagram @welcomingout. Folgt Mariam Blumenthal. Warum nicht? Kann man auch mal machen. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns, die ihr alle zuhört, und hören uns bei der nächsten Folge vom Welcoming Out Podcast. Tschüss.
Tschüss.